SWR 2 Glauben.
Manche glauben, sie könnte uns eines Tages als Haustiere halten.
Human?
Ja, hier?
Sei ein braver Mensch und geh jetzt schlafen.
Andere finden das reine Science-Fiction.
Dass eine sehr intelligente Maschine einen eigenen Willen entwickelt, das halte ich für dermaßen ein Konkoloris. Das ist kaum zu überbieten an Quatsch.
Sicher ist aber, künstliche Intelligenz entwickelt sich in vielen Bereichen rasant. Immer besser können Maschinen menschliche Fähigkeiten imitieren oder gar übertreffen. Woran werden sie sich dann orientieren? Kann man Maschinen überhaupt Moral beibringen?
Maschinenmoral. Kann man Ethik programmieren? Ein Feature von Mark Kleber.
Sehr geehrte Damen und Herren, hiermit bewerbe ich mich auf die ausgeschriebene Stelle als Programmiererin.
Vielleicht lesen diese Bewerbung tatsächlich noch die Damen und Herren aus einer Personalabteilung. Aber es ist nicht mehr selbstverständlich. Inzwischen könnte man bei manchen Unternehmen noch schreiben:
Sehr geehrte künstliche Intelligenz.
Die KI verspricht in dem Fall mögliche Einsparungen von Personal, indem man die Vorauswahl der Bewerbungen bereits durch einen Algorithmus machen lässt.
Mila Gorecki hat sich genau mit solchen algorithmischen Entscheidungen beschäftigt. Für ihre Bachelorarbeit erhielt die Tübinger Studentin den Hauptpreis in einem wissenschaftlichen Wettbewerb. Ihr Thema: herausfinden, was dazu führt, dass algorithmische Entscheidungen unfair ausfallen.
Zum Beispiel könnte man sich vorstellen, dass Männer tendenziell in einer bestimmten Entscheidung, sei es zum Beispiel die Bewerbung um einen Job, die Vorauswahl von einer Bewerbung, immer bevorzugt werden oder systematisch bevorzugt werden. In dem Fall wäre das ein Bias hin zu männlichen Bewerbern.
Bias, das ist der englische Fachbegriff dafür, wenn Maschinen unfair werden. Übersetzt bedeutet er Verzerrungseffekt.
Ob ein Bias in einem System ist, liegt ganz massiv daran, welche Art der Daten da reingehen.
Anna Christmann, Bundestagsabgeordnete der Grünen aus Stuttgart und Mitglied der Enquete-Kommission für künstliche Intelligenz. 2 Jahre lang hat die Kommission getagt und sich unter anderem auch damit beschäftigt, wie Daten Menschen diskriminieren können.
Das hat man gesehen bei dem Tool für Bewerbungen, das Amazon am Anfang eingeführt hat, wo plötzlich nur noch Männer für das System empfohlen wurden.
Der US-Konzern Amazon entwickelte vor einigen Jahren ein automatisches System für die Bewertung von Bewerbungen. Bewerberinnen und Bewerber bekamen je nach Eignung 1 bis 5 Sterne, etwa so wie die Produkte in der Kundenbewertung bei Amazon. Das Problem dabei: das System mochte keine Frauen. In der Vorauswahl schlug es vor allem männliche Bewerber vor. Die Erklärung dafür liegt in den Daten, mit denen das System trainiert wurde. Mithilfe von maschinellem Lernen wertete es aus, welche Bewerbungen in den 10 Jahren zuvor im Unternehmen erfolgreich waren. Und da der Tech-Konzern vor allem Männer eingestellt hatte, kam die künstliche Intelligenz zum Schluss, Bewerbungen von Frauen seien schlechter zu bewerten. Wann immer der Begriff
Frau
in einer Bewerbung stand, führte das zu einer Herabstufung, sogar bei der Mitgliedschaft in einem
Frauenschachteam.
Am Ende gab das Unternehmen das Projekt trotz Nachbesserungen auf, weil nicht ausgeschlossen werden konnte, dass das System Menschen diskriminierte. Fast alle der 500 umsatzstärksten Unternehmen in den USA setzen bei der Bewerbungsauswahl inzwischen auf Algorithmen. Aber Bewerbungen sind nur ein Beispiel, wie Daten zu Diskriminierung führen können. Auch bei der Kreditvergabe können maschinell lernende Systeme, also künstliche Intelligenz, die Entscheidung beeinflussen. Natürlich kann auch ein Bankangestellter aus Fleisch und Blut jemanden bei der Kreditvergabe unfair behandeln, weil er ihm zum Beispiel nicht sympathisch ist oder er Vorurteile hat. Doch wenn KI in einer Bank die Entscheidung prägt, dann macht das einen wichtigen Unterschied, meint Mila Gorecki von der Universität Tübingen.
Die Gefahr ist also beim Einsatz von Algorithmen, dass der Algorithmus, sobald wir ihn einmal trainiert haben, tendenziell beispielsweise in allen Bankfilialen gleichzeitig eingesetzt werden kann. Also es viel besser über sehr viele Personen Entscheidungen getroffen werden können, als es durch menschliche Arbeit möglich ist.
Die Frage ist, wie man einen Algorithmus sozusagen ethisch trainieren kann, also so, dass er fair entscheidet. Dazu gibt es verschiedene technische Möglichkeiten. Beispielsweise kann man dafür sorgen, dass die künstliche Intelligenz ebenso viele Daten von Männern wie von Frauen bekommt, erklärt der KI-Ethiker Thilo Hagendorf.
Ich gehe davon aus, ich habe einen Datensatz, in dem zum Beispiel 70% der Daten irgendwie auf Männer bezogen sind und nur 30% auf Frauen. Dann habe ich einen Bias in diesem Datensatz und ich kann dann mit dem sogenannten Oversampling den Teil der Daten, der die Frauen betrifft, synthetisch erweitern und mit dem sogenannten Undersampling den anderen Teil, der die Männer betrifft, reduzieren an bestimmten Stellen. Aber so komme ich am Ende zu einem in etwa ausgewogenen Datensatz, mit dem ich dann eben auch eine fairere, also hundertprozentig fair gibt's nicht, aber eine fairere Anwendung am Ende habe.
In der Praxis kann dieses Verfahren allerdings an seine Grenzen stoßen. Schon wenn es darum geht, auf Bildern zu erkennen, ob in einer Küche eine Frau oder ein Mann steht, wird es schwierig.
Wenn man jetzt Bilder einfach so sammelt, dann ist es nun mal leider typischerweise der Fall, dass wenn man Küchenszenen auf Bildern hat, meistens auch Frauen in diesen Küchen sich dann befinden. Das heißt, das System lernt dann, okay, es gibt eine große statistische Regelmäßigkeit, dass Frauen in Küchen stehen. Natürlich erkennt es das nicht auf dieser semantischen Ebene, sondern auf der Ebene der Pixelmuster, aber das Ergebnis ist eben doch, dass wenn ich dann ein neues Bild gebe, auf der eine Küche zu sehen ist, in der aber ein Mann steht, die KI diesen Mann mit hoher Wahrscheinlichkeit als eine Frau klassifiziert, weil es eben kaum andere statistische Muster kennt. Und das ist natürlich ein großes Problem. Also algorithmische Diskriminierung ist eines der größten und am meisten diskutierten Probleme, die irgendwie mit KI-Systemen assoziiert sind.
Die Frage, wie ethisch oder wie diskriminierend ein Algorithmus funktioniert, hängt auch davon ab, wer ihn programmiert. Dabei muss ein Entwickler gar nichts Böses im Sinn haben.
Wir haben das Problem natürlich, dass die Entwickler bei der Übersetzung in mathematische Formeln gewissermaßen immer auch eine eigene Perspektive mit reinbringen.
Mila Gorecki kennt die Ergebnisse amerikanischer Forscher, nach denen KI hellhäutige Gesichter besser erkennt als dunkelhäutige und die Gesichter dunkelhäutiger Frauen noch schlechter.
Hier könnte man also davon ausgehen, dass vielleicht die Entwickler des Algorithmus nicht in Betracht gezogen haben, wie vielfältig unsere Welt ist. Und so kann es natürlich passieren, dass durch den Blickwinkel des Entwicklers, des Designers eines Algorithmus, sich auch Vorurteile einschleichen, beziehungsweise der Algorithmus ihre Perspektive auf die Welt übernimmt.
Mit anderen Worten, der Algorithmus kann nur so fair sein wie seine Schöpfer oder Schöpferinnen. Und bestehende gesellschaftliche Vorurteile entwickeln sich unter Umständen in der künstlichen Intelligenz einfach weiter. Dabei gelten die gesetzlichen Regelungen gegen Diskriminierung auch für KI-Systeme, hält der Abschlussbericht der Enquete-Kommission KI des Bundestags fest.
Dies heißt, dass Ergebnisse, die ein KI-System berechnet hat, keine Gruppe bevorteilen oder benachteiligen dürfen und damit gerecht und fair sein müssen.
Aber was genau bedeutet das eigentlich, Fairness? Mathematisch ist das schwer zu sagen. Es gibt rund 2 Dutzend mathematische Formeln, mit denen sich messen lässt, wie fair Algorithmen sind. Jede entspricht einem anderen Anspruch, was gerecht sei. Diese Formeln können untereinander komplett unvereinbar sein. Und die Wertmaßstäbe, etwa in China und im kalifornischen Silicon Valley, dürften sehr unterschiedliche Interpretationen von Fairness ergeben. Oder doch nicht? Der Philosoph Richard David Precht hat sich in seinem Buch »Künstliche Intelligenz und der Sinn des Lebens« ausführlich mit der KI-Entwicklung beschäftigt. Er sieht zwischen China und den USA große Gemeinsamkeiten.
Also die großen chinesischen Konzerne, also Tencent, Huawei, Alibaba und so weiter, diese großen Konzerne gehören zum Teil den gleichen Anteilseignern wie die Konzerne im Silicon Valley. Letztlich steckt da Folgendes hinter. Es gibt unglaublich viel Kapital in der Welt, das sich in der sogenannten Realwirtschaft im Augenblick sehr schwer anlegen lässt. Und da gibt es 2 riesige Felder, die in den letzten 10, 15 Jahren völlig überdimensioniert gewachsen ist. Das eine ist die reine Finanzzockerei und das andere sind die Wetten auf die Zukunft, die im Silicon Valley und im China gerade abgeschlossen werden. Und da wandert entsprechend viel Kapital rein. Weder das eine hat was mit Werten zu tun, noch das andere.
Gerade deshalb plädiert die Stuttgarter Bundestagsabgeordnete Anna Christmann für künstliche Intelligenz made in Europe.
Wir haben in Europa sowieso ganz andere Voraussetzungen als China und die USA und das ist auch gut so und darauf können wir uns auch ein Stück weit verlassen. Ich halte deswegen wenig von Horrorszenarien im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz, weil wir haben etablierte Demokratien in Europa, wir haben gesicherte Grundrechte und die schützen uns natürlich auch, wenn wir eine Technologie wie künstliche Intelligenz bei uns einsetzen. Das wird nach unseren Werten geschehen.
Eine Kernforderung im Kampf gegen Diskriminierung ist Transparenz. Das Problem, die meisten Unternehmen erklären ihre Algorithmen zum Betriebsgeheimnis. Und selbst wenn sie offengelegt würden, glaubt Richard David Precht nicht, dass das die Lösung bietet.
Die Transparenzforderung ist Unsinn. Es gibt von Ethikkommissionen und auch von der einen oder anderen Selbstverpflichtung der KI-Hersteller immer wieder die Forderung, dass der Einsatz künstlicher Intelligenz transparent sein sollte und dass man das alles nachvollziehen kann. Es ist eigentlich das Wesen künstlicher Intelligenz, dass man es nicht ganz, ganz genau nachvollziehen kann, weil die Automation sich ab einem bestimmten Punkt verselbstständigt. Je mehr künstliche Intelligenz wir in der menschlichen Lebenswelt einsetzen, umso größer werden von Maschinen ausgerechnete Entscheidungen, die Menschen nicht mehr genau nachvollziehen können. Und das ist in der Tat millionenfach eingesetzt, eine große Herausforderung für die Gesellschaft.
Die entscheidende Frage unter ethischen Gesichtspunkten lautet, worüber soll die künstliche Intelligenz entscheiden dürfen?
The State versus Eric Loomis.
La Crosse im US-Bundesstaat Wisconsin, ein kleiner Bezirk mit gut 115.000 Einwohnern. Im Jahr 2013 trifft hier ein Richter eine Entscheidung, die bis heute als Beispiel dafür gilt, welchen Einfluss künstliche Intelligenz auf Gerichtsurteile haben kann. Im Zusammenhang mit einer Schießerei wird Eric Loomis zu 6 Jahren Haft verurteilt. An der Schießerei sei er nicht beteiligt gewesen, sagt Loomis. Er bekennt sich aber 2er kleinerer Anklagepunkte schuldig. Trotz dieses Schuldbekenntnisses verhängt der Richter die Höchststrafe. Der Grund? Ein Algorithmus berechnet, Loomis werde mit hoher Wahrscheinlichkeit rückfällig werden. Im Fall von Eric Loomis kam ein Algorithmus mit Namen Compass zum Einsatz.
Compass ist ein Risk-Assessment-System,
erklärt Mila Gorecki, die sich wissenschaftlich damit befasst hat.
Also ein System, das versucht, für Angeklagte einen Risikoscore zu berechnen, der angibt, wie wahrscheinlich es ist, dass diese Person in Zukunft wieder eine Straftat begehen wird. Risk-Score wird in den USA in sehr vielen amerikanischen Gerichten eingesetzt, um die Richter dabei zu unterstützen, zu entscheiden, ob eine Person bereits vor dem eigentlichen Verfahren festgesetzt werden soll, also ins Gefängnis kommen soll. Und anhand diesem Risk-Score soll auch entschieden werden, wie lang die Person ins Gefängnis kommt.
Risk-Assessment-Tools sind ein Hauptthema von Cecilia Klingel. Klingel ist eine renommierte Juraprofessorin an der Universität von Wisconsin und hat auch den Fall Loomis analysiert, der bis zum höchsten Gericht in Wisconsin ging.
It seemed fairly apparent that no one really understood what these tools were and how they worked, even those who were litigating and deciding the case.
Es ist ziemlich offensichtlich, dass niemand verstand, wie diese Programme funktionierten. Diejenigen, die den Prozess führten und im Fall entschieden, erinnerten mich daran, dass Leute Jura studieren, weil sie Mathematik hassen. Und ich kann das gut verstehen, ich mag Mathematik auch nicht. Aber es erscheint absolut unverantwortlich, dass Anwälte und Richter solche Tools vor Gericht erlauben und zulassen, dass sie einen Einfluss auf Urteile haben, ohne dass sie ein hochentwickeltes Verständnis davon haben, wie sie funktionieren.
Auch Tom Reed erinnert sich noch sehr genau an den Fall Loomis. Der Mann mit dem weißen Haar und dem hageren, ernsten Gesicht leitet seit langem das Büro des staatlichen Pflichtverteidigers in Milwaukee im Bundesstaat Wisconsin. Compass, so erzählt Reed, war damals Teil einer Justizreform, um die Verfahren im Justizwesen mit sozialwissenschaftlichen Methoden zu unterfüttern. Reed hält es für richtig, dass solche Tools eingesetzt werden, um zu entscheiden, ob jemand auf Bewährung freikommt oder welche Betreuung er braucht. In manchen Fällen sorge das dafür, dass Menschen eben nicht ins Gefängnis müssen.
Ich denke, in bestimmten Fällen können Risk Assessment Tools helfen, sich Faktoren anzusehen, die wichtig sind. Insofern denke ich, sie können ganz allgemein auch bei der Urteilsfindung eine Rolle spielen, wenn man sich klarmacht, dass die Frage, ob jemand mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit rückfällig wird, nur einer der Punkte ist, die man einbeziehen muss. Ich denke also, Risk Assessment Tools sollten eingesetzt werden, aber mit Vorsicht und nur von Leuten, die sich damit gut auskennen.
In rund 70% aller Fälle stimme die Voraussage, so der Hersteller Northpoint 2012. Aber das Unternehmen macht auch deutlich:
Unsere Risikoeinteilungen können Tätergruppen mit hohem Risiko identifizieren, nicht ein bestimmtes Individuum mit hohem Risiko.
Viele Richter und andere Anwender würden den Unterschied aber nicht verstehen, kritisiert die Juraprofessorin Cecilia Klingel. Sie würden die Risikoabstufung als individuellen Wert sehen. Dabei spiegle sie nur die Einstufung innerhalb einer Bezugsgruppe.
I can create high, medium and low risk people in any group.
Ich kann in jeder Gruppe Leute mit hohem, mittlerem oder geringem Risiko einteilen. Ich kann kleine Pfadfinderinnen aus dem Kindergarten einladen und es wären Mädchen mit hohem oder niedrigem Risiko dabei. Aber in dieser Gruppe hätte ich keine Angst. Sie könnten alle bei uns übernachten. Ich könnte aber auch eine Gruppe von Zombies in Risikogruppen einteilen. Und vermutlich würden auch die mit niedrigem Risiko mir Angst einjagen. Man kann das mit jeder Gruppe tun und diese Unterscheidungen sind künstlich, weil sie auf Vergleichen beruhen. Und ich glaube, die meisten Anwender verstehen das nicht. Das heißt, selbst wenn wir davon ausgehen, dass die Voraussagen genau sind, was sagt uns das wirklich darüber, wie eine Person sich verhält?
Für Richard David Brecht ist entscheidend, welche Verantwortung wir bei der Entscheidung über menschliches Leben an Maschinen abgeben.
Künstliche Intelligenz darf niemals moralische Aufgaben übernehmen. Das heißt, sie darf nicht über den Lebenswert, die Lebensinteressen von Menschen entscheiden. Einfach ganz klar gesagt, die können das nicht. Die können exakte Zahlen ausspucken, aber die werden keine besseren Urteile fällen, als Menschen das machen können.
Die Diskussion über die Entscheidungskraft von Algorithmen wird auch auf einem ganz anderen Feld geführt, beim automatisierten Fahren. So klingt ein Computer, ein fahrender Computer. Manche sagen, das US-Unternehmen Tesla baue die Karosserie einfach um eine leistungsfähige Informationstechnologie herum. Nach Meinung von Experten hat der Konzern beim automatisierten Fahren einen deutlichen Vorsprung. Doch die Unternehmen in der deutschen Automobilbranche ziehen beim Thema künstlicher Intelligenz nach. Zulieferer Bosch steckt jedes Jahr 3 Milliarden Euro in die Softwarekompetenz für den Automobilbereich. In den nächsten Jahren sollen insgesamt 20.000 Mitarbeiter des Unternehmens KI-Schulungen bekommen. Christoph Peilo leitet das Bosch Center for Artificial Intelligence.
Wir sehen, dass sehr viele Optimierungsmöglichkeiten noch im Straßenverkehr bestehen. Ja, also man denke an die Unfallzahlen, man denke an den Energieverbrauch. Und wir denken, dass da das automatisierte Fahren und die künstliche Intelligenz Schlüsseltechnologien sind, um umweltfreundlichere und sicherere individuelle Mobilität zu gewährleisten. Und daran arbeiten wir.
Aber was ist, wenn ein vollautomatisch gesteuertes Auto trotz aller KI einen schweren Unfall nicht mehr vermeiden kann? Stop! Was soll das System tun, wenn es nur noch die Wahl hat zwischen zwei unterschiedlichen tödlichen Konsequenzen?
Das selbstfahrende Auto mit plötzlichem Bremsversagen wird geradeaus weiterfahren. Das führt zu
Tod, ein Baby, eine schwangere Frau, ein Junge.
Oder aber
das selbstfahrende Auto mit plötzlichem Bremsversagen wird ausweichen und in eine Betonbarriere prallen. Das führt zu
Tod, eine ältere Frau, ein älterer Mann, ein Hund, eine Katze.
Auf der Internetseite Moral Machine wird eine ganze Reihe solcher ethischer Konflikte dargestellt. Einem menschlichen Fahrer würde man vermutlich zugestehen, dass er in der Situation überfordert ist, bestenfalls intuitiv reagiert. Aber was würde man von einer künstlichen Intelligenz erwarten? Gäbe es auch für solche Dilemmata eine ethisch akzeptable Programmierung? Christoph Peilo von Bosch meint, nein.
Das ist ja das, was ein Dilemma ausmacht, dass es dafür keine Lösung und schon gar keine einfache Lösung gibt. Und wie wir mit dieser Fragestellung, die auch eher philosophischer Natur ist, weil in der Praxis wird sich diese Frage so niemals stellen, umgehen, ist eben, dass wir den Menschen immer im Zentrum des Handelns auch der Maschinen stellen. Das heißt, wir lehnen es kategorisch ab, dass eine Maschine über menschliches Leben entscheidet. Und wir werden Systeme so bauen, dass die oberste Maxime die Unfallvermeidung ist.
Der Philosoph Richard David Precht sieht das kritisch.
Ich halte das für unsagbar naiv. Also abgesehen davon, dass es auch bei einer so ausgefuchsten Technik immer wieder zu technischem Versagen kommen wird. Es ist sogar so, je komplizierter die Technik, umso anfälliger ist sie für Störungen. Das Zweite ist, stellen Sie sich vor, Ihnen kommt ein Geisterfahrer entgegen und das autonome Auto, das selber gar nichts Böses getan hat, muss ruckartig ausweichen. Und dann sind Sie sofort in einer solchen Situation. Das können Sie gar nicht vermeiden.
Eine allgemeinverbindliche ethische Programmierung sei aber schon aus einem anderen Grund gar nicht möglich, argumentiert Christoph Peilo. Die ethischen Maßstäbe unterschieden sich von Kultur zu Kultur.
Wenn Sie das im asiatischen Kulturraum stellen, dann wird man sagen, also ältere Menschen sollten natürlich auf alle Fälle bevorzugt werden. Das hat etwas mit Würde und mit Ehrerbietung zu tun. Im angelsächsischen Kulturraum ist es eher so, dass auf alle Fälle die jungen Leute, weil die ihr Potenzial noch nicht entfalten konnten, zu schützen sind. Und hier in Deutschland oder Mitteleuropa, wenn Sie die Frage stellen, wird man Ihnen natürlich sagen, dass die Frage so sowieso nicht zu stellen sei.
Richard David Precht geht davon aus, dass autonomes Fahren ohnehin auch in Zukunft nur in ganz engen Grenzen möglich sein wird. Auf Autobahnen etwa oder auf Betriebsgeländen, aber nicht im Stadtverkehr, wo die Verkehrssituation viel unübersichtlicher und komplexer ist.
Für das, was das selbstfahrende Auto bedeuten würde, müssen Sie die Städte umbauen. Verkehr ist eine hochgradig komplexe soziale Angelegenheit. Und daran werden die Betreiber vollautomatisierter Autos scheitern, egal wie groß ihr Kapital ist oder ihre Marktmacht. Das wird alles nie kommen.
Wirtschaft und Politik sehen das anders. Nicht nur das Bundesverkehrsministerium spricht von einem großen Potenzial, das es zu nutzen gelte. Bei Bosch geht man davon aus, dass schon in den nächsten 5 Jahren automatisierte Autos eingeschränkt in Städten fahren können. Doch gerade bei der Entwicklung automatisierter Fahrzeuge sieht Richard David Precht große ethische Probleme. Denn die riesigen Datenmengen sind nicht nur für das Training der KI notwendig, sondern auch für den Betrieb. Autos müssten nicht nur untereinander, sondern mit einer umfassenden digitalen Verkehrsinfrastruktur verbunden sein.
Das Geschäftsmodell beim selbstfahrenden Auto ist ja nicht die Herstellung von Autos. Daran verdient man kein Geld. Sondern man verdient ein Geld damit, dass man diejenigen, die da in einem Auto sitzt, ausspioniert. Ne? Zum Beispiel durch Sensoren in den Sitzen kann man sogar an deren Emotionen rankommen. Also bis in die feine Unterwäsche des Bewusstseins. Dann weiß man natürlich genau, wie viele Milliarden Menschen bewegen sich wann, zu welchem Zeitpunkt von A nach B. Wo halten die an? Wo trinken die ihren Kaffee? Wo, in welches Restaurant gehen die und so weiter? Und diese ganzen Daten sind ein riesiger Schatz. Und damit verdient der Provider selbstfahrender Autos sein Geld.
Einig sind sich alle, dass künstliche Intelligenz unser Leben grundlegend verändern wird, von der Mobilität über die Arbeitswelt bis hin zur Kriegsführung. Sie bringt auch einen Wandel gesellschaftlicher Werte mit sich. Diese Werte im Umgang mit künstlicher Intelligenz können sich weltweit unterscheiden. Deutsche Rechtsprinzipien wären zum Beispiel nicht damit vereinbar, wie in China staatliche Kontrolle ausgeübt und auch gesehen wird. Wäre es dennoch möglich, sich international auf einen Ethikkodex für künstliche Intelligenz zu einigen? Auf eine allgemeine Erklärung der KI-Ethik oder sogar eine Art 10 Gebote für KI? Die Tübinger KI-Wissenschaftlerin Mila Gorecki hält das für eine wichtige Aufgabe.
Zum einen sollte die Politik definitiv gewisse Rahmenbedingungen schaffen, also mögliche 10 Gebote oder mögliche 10 Richtlinien, die definitiv umgesetzt werden müssen, die auch sicherstellen, dass algorithmische Entscheidungen hinterfragt werden können, dass algorithmische Entscheidungen angefochten werden können oder dass Unternehmen beispielsweise die Verpflichtung haben, sie zu erklären. Gleichzeitig kommt, denke ich, eine große Verantwortung auch den Unternehmen und den Entwicklern zu hinterfragen, welche langfristigen Folgen die Entscheidungen, die sie dem Algorithmus überlassen, haben können.